Hallo, Angela Ma, ich habe die Gelegenheit, dich zu interviewen übers Internet. Du bist in Deutschland, in der Nähe von Berlin, nehme ich an, und du sitzt in einer Juchte, also einem bisschen außergewöhnlichen Platz. Freunde von dir, die leben dort, vielleicht kannst du was zu dem Platz sagen, wie die Leute dazu kommen, in einer Juchte zu leben.
Ja, gerne. Hallo, Divasitu. Genau, ich bin hier in der Jurte von befreundeten Leuten, die hier im Wald eine Lebensgemeinschaft in einem Haus gegründet haben und eben nicht alle in einem Haus wohnen, sondern ein Pärchen, beziehungsweise der Mann von dem Pärchen hat eine Jurte in den Wald gebaut. Und zwar eine original mongolische Jurte, die er dort gekauft hat. Und sich da alles eingebaut. Also Küche, Schrank, ein Ofen mit Ofenrohr, der durchs Dach nach oben geht und ordentlich warm macht und sein Bett und der kleine Sohn, der ist hier auch manchmal. Genau, und das finde ich total spannend, weil ich ja auch auf der Suche bin und weil dahinter einfach die Idee ist, welche Alternativen gibt es zum Thema, ich wohne alleine in meiner Mietwohnung und zahle meine Miete und bin eigentlich so ein bisschen abgeschnitten von unserem ursprünglichen Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Zusammensein. Und das finde ich ziemlich cool, dass es schon Alternativen gibt, die gelebt werden und lass mich davon hier inspirieren.
Du kennst ja die Leute, weißt du, was sagen die über das Wohnen dort? Fühlt es sich irgendwie natürlicher oder naturnäher an oder was, wie beschreiben die das?
Die beschreiben vor allem, dass sie, wenn sie aus der Stadt, weil die pendeln teilweise von der Stadt aufs Land und auch beruflich, und dass sie sich dann total runterfahren können. Dass diese Umgebung, der Wald, hat eine eigene Kraft und es sind nicht so viele Reize, die unsere feinen Kanäle ablenken oder desensibilisieren, und dann ist es so ein Gefühl von Ankommen und sich wieder spüren, also die Sensibilität auch wieder zulassen vom System und das nicht nur aushalten, sondern sogar als schön empfinden, dass man immer so viel fühlt, und das geht im Wald. Und das ist ein Punkt, dieses Runterkommen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es irgendwie erdend wirkt, ne? Also.
Ich empfinde es als sehr erdend. Also wenn ich hierher komme, dann merke ich das sofort. Das ist einfach ein anderes Feld und ich fühle mich mehr. Meine Gedanken werden ruhiger und klarer. So ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger und klarer. Genau.
Ja, schön. Angela, du bist Mitorganisatorin des Forum Neues Miteinander. Das ist eine Veranstaltung, die im März stattfindet. Vielleicht kannst du mal grundsätzlich was über die Veranstaltung sagen und wie sie entstanden ist und was der Zweck ist, was ihr beabsichtigt damit.
Ja, gerne. Die Veranstaltung ist zusammen mit Christian Geid vom Zentrum Silberdistel entstanden. Wir haben uns zusammengesetzt, so einem Brainstorming letzten Jahr, wo das hat sich einfach ergeben aus unseren Überlegungen, die ziemlich viel Gemeinsamkeiten hatten, sind wir zu dem Schluss gekommen, es braucht ein neues Miteinander. In erster Linie braucht es einen neuen Umgang der Menschen miteinander, einen Sinn für Gemeinschaft, für authentisches in Beziehung gehen, in Kontakt gehen, um neue Lösungen wirklich zu realisieren. Weil wir haben halt gemerkt, es gibt schon total viele tolle Lösungsansätze, die nicht unbedingt in den Massenmedien so vertreten sind, von Regionalwährungen über Gesundheit, über Energie, über Erziehung, alles. Es wird teilweise schon realisiert und teilweise hängt es daran, dass die Leute noch nicht synergetisch im Kontakt sind mit anderen, die sie einfach für das Projekt brauchen, die sich ergänzen. Und dann haben wir gesagt, es wäre doch genial, eine Veranstaltung zu machen, wo die besten Lösungen einfach nicht nur vorgestellt werden, sondern schon gelebt werden, vorgestellt werden und miteinander in Kontakt treten können. So, genau, das ist die Idee.
Ja, unser Miteinander wird ja bestimmt durch Spielregeln, ne, die aufgestellt werden oder aufgestellt sind, durch Gesetze zum Beispiel, durch Regelungen, wo direkten Einfluss eigentlich die Politiker drauf haben. Also hat es auch eine politische Dimension, was ihr macht.
Das hat bestimmt eine politische Dimension. Ich würde sagen, dass sich diese Regeln aktuell verändern, dass das, was wir gelebt haben, was entstanden ist, diese zentrale Politik und auch zentrale Medienberichterstattung, dass es in der Form ein Auslaufmodell ist, dass es irgendwie seinen Sinn hatte, aber damit zusammenhing, dass die Eigenverantwortung und die Wachheit von unten bei den Menschen noch nicht so gegeben war. Und in meiner Wahrnehmung verändert sich das gerade und die Menschen finden zu ihrem Potenzial und zu ihrer Eigenverantwortung und dann gibt es nicht mehr so das von oben Dirigierte, sondern mehr das synergetische Zusammenarbeiten, was ja in manchen Firmen, in fortschrittlichen Firmen auch schon ansatzweise gemacht wird, den Leuten mehr Freiheit zu geben. Aber das ist für mein Empfinden noch nicht radikal genug, sondern das, was eigentlich wirklich gerade abgeht, ist, dass die neuen Lösungen von unten wachsen und entstehen. Und dann gibt es auch neue Regeln fürs Miteinander. Genau.
Wie sieht für dich das neue Miteinander aus? Auch irgendwie liebevoller und mit mehr Achtung und Wertschätzung für den anderen? Oder wie würdest du das beschreiben?
Das neue Miteinander würde ich als wesentlich freudvoller bezeichnen. Sieht so aus, dass die Menschen aus dem Herzen miteinander in Kontakt gehen, dass sie ihren Gefühlskörper spüren, ihre Gefühle spüren und dadurch sich gegenseitig spiegeln und voneinander lernen. Und nicht einander belehren, sondern einander inspirieren, also anzünden. So. Genau. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Das ist ja irgendwie eine Bewusstheitssache, also wie bewusst die Menschen sind. Und du beobachtest, dass das von alleine wächst, weil Bewusstsein ist ja nichts, was man jemanden aufzwingen kann, ne? Das muss ja in jedem Menschen von innen wachsen.
Das ist eine spannende Frage, weil irgendwie, ja, es muss von innen wachsen. Und gleichzeitig glaube ich, dass es sehr viel Hilfe gibt und dass viele Dinge, die heute angeboten werden, Hilfe sind. In erster Linie alles, was die Menschen ins Gefühl bringt. Also Kunst, Musik, Rituale, Seminararbeit, Erfahrungsräume, Meditationstechniken. Also das sind Hilfestellungen, so die, für die ich dankbar bin, dass es viele Menschen gibt, die sowas machen. Aber es ist nur dann wirkungsvoll, wenn jeder eingeladen ist, in seine eigene Kreativität zu gehen. In egal welchem Ritual, welchem Seminar, welcher Energiearbeit, solange die Klienten oder die Teilnehmer total passiv bleiben und sich nur von außen das Gefühl haben, Hilfe zu bekommen, ist es noch nicht so kraftvoll. Und wenn sie spüren, wow, ich habe was zu geben, ich kann den Leuten in dem Seminar auch was geben, ich kann meinem Gegenüber was geben, ich kann mich selber neu erfahren und in meine Kraft kommen in diesem Feld, in dieser Situation, dann kann ich das übertragen aufs Leben. Und dann kann ich rausgehen und im Leben auch was Neues machen. So. Und das ist schon ein Weg. Also dadurch wächst es schneller. So, ich glaube, die Zeit ist reif, es geht eh nicht mehr anders. Die Leute spüren es auch, die alten Modelle sind ausgelaufen, aber. Es gibt auch Hilfe. Also, ja.
Das Fühlen von Gefühlen, ja, das empfehlen ja alle, aber das Problem manchmal ist eben dabei, dass eben auch unangenehme Gefühle hochkommen, ne? Also gerade wenn man jetzt offen für seine Gefühle ist und in sich hineinschaut und meditiert oder in Satsang geht oder was immer macht, können es ja sein, dass Sachen, die verdrängt sind, die verdrängt wurden, werden mussten, weil um damit fertig zu werden, dass die an die Oberfläche drücken. Wie ist jetzt dein konkreter Rat, damit umzugehen?
Liebe. Also, das stimmt. Das ist nach meiner Erfahrung mit der wichtigste Punkt überhaupt. Ich glaube, dass wir gesellschaftlich nicht dazu erzogen worden sind, unsere Gefühle willkommen zu heißen. Wir sind alle in der Welt groß geworden, wo es sehr stark darum geht, irgendwas zu machen oder richtig zu machen oder zu funktionieren. Und da ist der Wert, da werden dann zwar positive Gefühle verlangt, regelrecht verlangt, auch in der Liebe oder in der Arbeit irgendwie. Man muss, weiß ich nicht, begeistert sein und liebevoll oder das wird gewissermaßen erwartet, aber das, die andere Seite, das Verletzliche, das, was Reibung erzeugt, was einfach Wachstum eigentlich erzeugt, weil wir, weil uns was weh tut, weil wir spüren, wir können über uns hinauswachsen, es kommt was Neues und davor ist eine Angst geschaltet und das ist normal. Das gehört ja dazu, das ist wie der Wind beim Segeln oder beim Surfen, dass ich das Segel in eine andere Richtung ausrichte, damit ich diesen Wind nutzen kann, damit ich Veränderung lebe und dafür sind diese traurigen Gefühle da und wir haben nicht gelernt, dass sie diesen Wert haben, dass sie eine Kraft haben und deswegen müssen wir es halt heute lernen, die bewusst einzuladen als Kraft und zu spüren und das Einzige, was hilft, ist liebevolle Räume aufzumachen, überall, also im Berufsleben, im Projektpartnern gegenüber, ganz wichtig, wenn wir jenseits der alten Strukturen zusammenarbeiten, brauchen wir ein ganz hohes Maß an Achtsamkeit miteinander. Also weil eben nicht mehr Macht und Geld das sortieren oder regeln, sondern eben das Herz das regelt. Und auch im Privatleben, in der Familie, in der Liebe, also überall.
Es geht mit den Gefühlen, da gibt es ja unterschiedliche Einstellungen zu. Also Gefühle fühlen und Gefühle ausagieren. Also wenn ich zum Beispiel Wut spüre, wie würdest du beschreiben, wo liegt der Unterschied?
Da halte ich mich an die Unterscheidung von Diana Richardson in Gefühle und Emotionen. Die hat es so genannt, das sind nur Wörter. Was ich meine ist, ein Gefühl ist wie eine Empfindung und hat ihren Ursprung im Jetzt. Also jetzt begegnet mir etwas, was Reibung erzeugt und mich traurig macht. Und das ist im Körper wie so ein Kribbeln oder so. Irgendwas, ein Drücken oder eine Angstwelle oder Flau oder so eine Empfindung. Und dann ist es meine Aufgabe, da reinzuatmen und es einzuladen und fertig zu spüren. Und dann läuft es durch wie so eine Information, rieselt durch den ganzen Körper, wie eine Minute lang oder 30 Sekunden oder 3 Minuten. Und dann kann ich auch die Botschaft spüren und dann kann ich es meinem Gegenüber auch spiegeln, was es gerade in mir gemacht hat. Also vielleicht sagen, oh, mir ist flau im Magen, oder so. Das ist ein Gefühl. Und da bleibe ich in der Liebe. Und bei einer Emotion, einfach um das anders zu benennen, nenne ich es jetzt Emotion, hat das seinen Ursprung in das Alten. Das heißt, gleiche Situation, es löst irgendwas in mir aus, triggert eine alte Erinnerung, die ist mir vielleicht gar nicht bewusst, und dann wacht mein Schmerzkörper auf. Und dann ist er Wut und Schmerz. Und der ist zäh und irgendwie lang. Und dann geht es erstmal darum, das zu merken, zu unterscheiden. Ist es wirklich im Jetzt oder ist es was Altes? Und wenn ich das nicht weiß, und im ersten Moment kann ich das gar nicht wissen, was ich dann energetisch mache, ist, ich konzentriere mich auf mein Herz und schicke diese unangenehme Energie in die Erde, durch die Fußsohlen, damit sie nicht mein Gegenüber trifft. Weil ich muss erstmal davon ausgehen, dass das mit dem nichts zu tun hat. Und wenn ich das in die Erde geflossen habe, in die Erde geschickt habe, diese Energie, dann kann ich authentisch erzählen, was mit mir los ist, wie sich's anfühlt. Und dann bleibe ich in Kontakt. In dem Moment, wo ich aber die Verantwortung abgebe und dem anderen die Schuld für meine Emotion gebe, ist der Kontakt gestört. Und dann muss ich das zurücknehmen und in die Erde schicken und neu in Kontakt nehmen, sonst klappt es nicht mit der Spiegelung.
Dann gibt es ja auch Menschen, die unterscheiden zwischen dem Gefühl, also der reinen Wahrnehmung, der Empfindung und der Geschichte dazu. Und meistens wird eben empfohlen, in die Empfindung reinzugehen und der Geschichte gar nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Wie würdest du das sehen?
Ich würde durch das Reinatmen in die Empfindung, kann ich überhaupt erst spüren, welche Geschichte vielleicht dranhängt und mir das bewusst machen. Und es steht an erster Stelle. Die Geschichte, die alte, die kann ich auflösen. Es ist schon gut, wenn mir die einfällt. Aber erst muss ich fühlen. Und viele Dinge sind auch kollektiv. Viele Dinge sind kollektive Geschichten, die im Schmerzkörper sind. Und wenn ich das spüre, dann kann ich mir sagen, wow, das ist etwas, das geht ganz vielen Menschen so. Oder vielleicht auch, das geht und ging ganz vielen Frauen so. Und dann atme ich da rein. So, okay, wow. Und dann spüre ich das zu Ende. Und dann kann ich auch zu dem Punkt kommen, zu der Kraft zu sagen, ja, und ich lebe es jetzt anders. Es gehören ja immer zwei dazu. Es gehört ja immer der dazu, der irgendwas Schräges eventuell aussendet oder will, und der, der das schräge Spiel mitspielt und eine Rolle einnimmt. Und so kann ich immer sagen, ich lebe es neu. Dazu muss ich es aber erst fühlen.
Also Forum Neues Miteinander. Vielleicht kannst du nochmal die Veranstaltung beschreiben und die Themenbereiche, die da berührt werden. Also aus welchen Themenbereichen Referenten da sind.
Genau, das Forum Neues Miteinander ist in erster Linie eine Netzwerkveranstaltung. Es geht uns also in erster Linie darum, neue Lösungen miteinander in Verbindung zu bringen. Aus allen Lebensbereichen. Der Ansatz ist wirklich, dass alles mit allem zusammenhängt. Auch alles, was heutzutage im Argen liegt, politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich. Und da sind die Themen, also ein wichtiger Schwerpunkt ist tatsächlich das Wirtschafts- und Finanzsystem, alternative Wege, Tauschsysteme zu kreieren. Völlig anders mit der Energie, Geld und Tausch umzugehen, weil das ja eine grundlegende Struktur ist, auf der Austausch geschieht, unsere Zusammenarbeit einfach beruht, unsere synergetische. Und da haben wir ein breites Spektrum von alternativen Währungssystemen, die man buchen kann, online verbuchen kann, zu Regionalwährungen, zum Grundeinkommen und Analysen beziehungsweise auch ein Rückblick, eine Zeitreise durch die Geschichte der Finanzen. Genau, das ist ein großer Bereich, und dann gibt es auch den Bereich Erziehung, Kindererziehung, Schule, Waldorfschule. Es gibt auch den Bereich Spiritualität und Beziehung, Partnerschaft. Es gibt Kunst, es gibt Gesang, es gibt einen zeremoniellen Seiltanz. Das heißt, es ist ein total breites Spektrum. So.
Wird zum Beispiel der Professor Dr. Bernd Senf dort sein, der ja einerseits sich mit dem Finanzsystem beschäftigt, aber andererseits auch mit Orgon und Wilhelm Reich und der freien Energie. Es werden ja auch spirituelle orientierte Menschen dort sein, also wie zum Beispiel der Gerd Bodi Ziegler und die Mandakini. Also es ist eine bunte Mischung, ja?
Genau so ist es. Und das berührt mich persönlich auch sehr, dass diese Mischung gelungen ist, dass diese Menschen kommen, zusammenkommen, jeweils auch umeinander, voneinander wissen und da sein werden. Zum Beispiel bei Bernd Senf gefällt mir sehr gut der Ansatz, der wissenschaftliche Ansatz und der Blick auf die Wirtschaft und eben gleichzeitig auch die Beschäftigung mit der Orgonenergie, mit Wilhelm Reich, ist ja jetzt kein wirtschaftlicher Ansatz, sondern sehr ganzheitlicher, wo ich sage, aus allen Kulturen, die Mystiker wussten immer um diese Energie, um die Lebensenergie, um ihre verschiedenen Erscheinungsformen, sei es die Taoisten, sei es die Inder mit dem Prana. Und diese Ansätze zu bündeln und auch mal zu befreien von ihrer traditionellen Herkunft, dass die Leute also nicht mehr hingehen und sagen, ich komme aus der Schule, was auch immer, irgendeine indische Tradition oder irgendeine spezielle tibetische, und das ist so und so und so und so und alles andere stimmt nicht, sondern zu sagen, was ist die Essenz? Was ist eigentlich dahinter, hinter diesem alten Wissen? Und das gilt auch für die wissenschaftlichen Ansätze, für die Wirtschaft oder für die Medizin. Was ist dahinter? Was ist die Wahrheit dahinter? Und wenn wir anfangen, das anzuschauen, dann kommen wir aus diesem Elfenbeinturm raus, aus diesem Turmbau zu Babel, in der die heutige Wissenschaft stecken geblieben ist, wo jeder seine Vokabeln versteht und sein Wissen verteidigt und die andere Disziplin versteht den Vortrag von A bis Z überhaupt nicht. In den herkömmlichen Wissenschaften ist es schwierig, so ein Forum zu organisieren, weil die umeinander nicht, sich gar nicht verstehen würden vielleicht. Und unser Forum ist eben so, dass die Leute sehr wohl einander verstehen werden, weil es um die Essenz geht. Und darin sehe ich halt die Chance, dass die Leute aufwachen und sagen, ah wow, ich kann mitdenken, ich kann mitfühlen, ich kann auch dann auch mitreden, auch wenn ich nicht alles weiß zu einer bestimmten Sache. Und dann gehe ich wieder in die Verantwortung. Und dafür braucht es diese Referenten, die ganzheitlich sprechen, die in klaren Worten sprechen, damit die Leute das spüren, dass es geht. Das ist die Idee.
Wie wird es praktisch ablaufen? Also die Referenten, die halten ihre Vorträge oder gibt es auch Diskussionen oder gemeinsame Veranstaltungen und Konzerte oder Künstler sind, glaube ich, auch dabei?
Genau, also es gibt ein Programm, 4 Tage lang durchgängig, in welchen es Vorträge gibt, in welchen es abends oft ein Konzert gibt oder ein Erlebnisabend. Es fängt auch mal morgens mit Yoga an. Das ist sehr ganzheitlich. Es gibt im Haus des Gastes, es wird was zu essen geben, es gibt einen Ausschank, es gibt also die Möglichkeit, sich zu begegnen und miteinander zu reden. Und in Folge von den 4 Tagen gibt es nochmal die Netzwerktage. Das heißt, im Zentrum Silberdistel ist auch nochmal die Möglichkeit, zum Brunch zu kommen, die Referenten kennenzulernen, sich auszutauschen, Ausflüge zu machen in der Umgebung. Und was daraus entsteht oder erwächst, das, da bin ich gespannt. So.
Angela, wie ist es mit dir? Wirst du da auch Vorträge halten oder bist du mehr Organisatorin? Wie bist du damit? Wirst du die Zeit dann verbringen?
Also tatsächlich beides. Ich werde auch bei der Organisation dabei sein. Und ich werde auch einen Erlebnisabend gestalten, in dem Sinn kein Vortrag, sondern einen interaktiven Abend, eine Möglichkeit, wie in einem kleinen Ritual für die Leute, die da sind, eine neue Art in Kontakt zu gehen, auszuprobieren. Das bedeutet, dass da werden ja viele Leute sein mit total unterschiedlichen Voraussetzungen. Die einen haben schon ganz viele Seminare vielleicht gemacht und Selbsterfahrungen, die anderen noch überhaupt nie und wissen gar nicht, was sie davon halten sollen. Und meine Inspiration kommt aus dem Tantrischen und aus dem Hawaiianischen. Die Idee ist, dass wir alle offene Kanäle haben, um in Kontakt zu gehen, um aus dem Herzen in Kontakt zu gehen und den anderen auch zu spüren, zu lesen, die Potenziale zu spüren in uns und im anderen. Und das ist total invertiert zu dem, was in der alten Welt oft angesagt ist, in alten Machtstrukturen, wo es um Konkurrenz geht oder so. Und ich möchte also einen Erfahrungsraum aufmachen, in dem genau das mit einfachen Übungen erfahrbar wird. Genau, das ist mein Part. Und also Teile aus meiner Seminararbeit, die wir ausprobieren. Einen Abend lang.
Ja, nochmal zu dir. Würdest du dich selbst als spirituell ausgerichteten Menschen sehen?
Ja, als spirituell ausgerichteten Menschen würde ich mich auf jeden Fall sehen.
Und was verstehst du darunter?
Also in meinem Fall verstehe ich darunter jemanden, der nach den immer wieder neu nach der Synthese und nach der Essenz sucht, nach dem, was praktikabel ist, was man anwenden kann. Und wenn ich ein spiritueller Mensch bin, dann bin ich immer wieder in der Lage, das Alte in Frage zu stellen und loszulassen und zu sagen, das war ein Weg. Dass diese Übungen, dieser Weg, diese Seminare, das hat mir wahnsinnig viel gegeben. Das war wichtig, ich habe es auch weitergegeben an Menschen und jetzt darf wieder was Neues kommen. So. Das ist auch die Inspiration aus dem Tantra. Also, zu sagen, der tantrische Weg, wenn du einen bestimmten Weg gegangen bist, kannst du den zurücklassen wie eine leere Hülle. Also, wie die Schlange ihre Haut abstreift. Und dann bist du mit neuen Herausforderungen, neuen Übungen, neuen Menschen, neuen Energien konfrontiert. Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste in der Spiritualität, dass ich nie irgendwo mich einniste und sage, ich lehre das und das ist die Wahrheit und dann bleibe ich jetzt, sondern immer wieder zu sagen, so, was kommt als nächstes?
Ja, irgendwie, deine Webseite heißt liebearztweg.de. Es gibt jetzt Leute, die sagen, jeder Weg ist Aufschub, weil was es gibt, ist nur jetzt hier das. Und sobald ich einen Weg bin, dann ist schon, kommt schon Zeit ins Spiel. Und ja, wie würdest du das sehen?
Das stimmt, weil ich liebe nichts mehr als Quantensprünge. Also meine ganze, wenn ich es nennen darf, spirituelle Arbeit, wenn ich etwas anbiete in Seminaren, dann geht es mir darum, Quantensprünge zu ermöglichen. Also Räume aufzumachen, in welchen nicht mehr was Bestimmtes erreicht werden muss, sondern in welchen gemeinsam eine pure Erfahrung gemacht wird, eine Erfahrung von Liebe. Also aktuell geht es um Seminare für Paare, da stellen wir gerade ein neues Programm zusammen für dieses Jahr. Und da geht es wirklich darum, Erfahrungsräume aufzumachen der Liebe, die sich im Unbewussten auch verankern, im System, in den Zellen, körperlich und mental, also auf beiden Ebenen. Und wo wir danach sagen können, da ist ein Anker gesetzt, da ist eine Erinnerung. Ich durfte mich umerleben. Ich habe eine andere Erinnerung an das, was ich sein kann und wie ich mich fühlen kann. Und dann muss ich gar nicht viel nachdenken, sondern habe ich eine andere Selbstwertschätzung danach. Und bin selber liebevoller. Würde auch aus alten Situationen rausgehen und die nicht mehr mitspielen. Und dafür bin ich für neue Situationen offen. Und das wiederum würde ich insgesamt als Weg bezeichnen, weil das ist mein roter Faden. Diese Oasen zu erschaffen, das ist mein roter Faden in der Arbeit.
Deine Veranstaltungen heißen zum Beispiel Tantra-Jahrestraining. Was verstehst du unter Tantra?
Tatsächlich ein Weg. Unter Tantra verstehe ich einen Weg, um immer liebesfähiger zu werden. In der Essenz. Also diese Idee aus dem indischen Tantra, das Göttliche im Partner und in mir selbst zu erfahren, das würde ich übersetzen in die Seele sprechen zu lassen, die Seele leben zu lassen, die Seele ganz in den Körper zu holen, dass die Zellen, die Sprache, die Stimme, die Bewegung, die Liebe, dass das eben Ausdrucksformen der Seele werden und dass keine Masken und Schleier mehr da sind, sondern so eine pure Begegnung. Und das hat eine unglaubliche Kraft. Und da ist die Tantra heißt auch verweben, in Verbindung sein. Also die Folge, wenn ich das lebe, ist die Folge, dass ich in die Verbindung spüre, dass ich komplett in Verbindung bin.
Genau. Du hast eben den Begriff Seele benutzt, da ist jetzt das Problem, dass da nicht so ganz klar ist, was damit gemeint ist. Also Leute verstehen darunter was ganz Verschiedenes. Was verstehst du in dem Zusammenhang unter Seele?
Ich verstehe darunter den individuellen Lichtpunkt. Ich kann das jetzt nur als Bild beschreiben. Für mich ist das all eine wahr. Also für mich ist es fühlbar, dass es nichts gibt, was einer alleine macht, was nicht auf alles andere einen Einfluss hat und umgekehrt. Diese Allverbundenheit. So der eine Geist. Und der, ja, dazu gehört, damit dieser Geist überhaupt tanzen kann, das ist das, was ich unter Seele verstehe, dass jeder Mensch wie so einen zündenden Funken in sich hat, ein individuelles Leuchten. Und konkret, also und dieses individuelle Leuchten, das überlebt, das bleibt nach dem Tod. So, das tanzt weiter. Und konkret würde ich sagen, das spüren wir, wenn jemand zum Beispiel singt, eine Sängerin. Und es ist was ganz Bestimmtes in dieser Stimme, was unverwechselbar ist, wo wir vielleicht immer wieder dieses eine Lied von dieser einen Sängerin anhören. Das ist die Seele. Das kann niemand genauso machen. Das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Und so sind wir alle. So hat jeder so ein Lichtmuster, wie er leuchtet, wie er seine Umgebung inspiriert, wie er Dinge zusammenbringt, jeder. Und das überlebt und das nenne ich Seele.
Wie siehst du die Menschen? Sind wir voneinander abgetrennte Individuen, die aber alle miteinander in Kontakt sind, oder gibt es nur Einheit, nur das eine, das sich in unterschiedlichen Formen ausdrückt, ja?
Es gibt das eine, das sich in unterschiedlichen Formen ausdrückt, und es gibt Individuen, aber die sind nicht abgetrennt, sondern das sind so Standpunkte. Also es gibt beides. Es gibt aus den individuellen Standpunkten gibt es individuelle Impulse, aber die sind in Verbindung mit allem. Also abgetrennt sind wir nie, das ist eine Illusion. So fühlen wir uns vielleicht manchmal, aber dann, das ist eine Illusion, das ist nicht so. Ist ja auch alles so quantenverschränkt. Also alles, was wir denken und fühlen, das hat ja immer sofort einen Einfluss. Dann ruft jemand an, dann kommt eine SMS, das spüren wir ja auch. Das ist ja alles in einem ständigen, gegenseitigen Einfluss. Und je mehr wir das spüren, desto intensiver wird. Ja.
Was bedeutet für dich Meditation?
Bewusstseinserweiterung. Also Meditation. Das bedeutet, dass ich alle Gedanken, die mich ablenken, und auch alle Gefühle und Emotionen, also Emotionen, die mich ablenken, fallen lassen kann, weil ich es geschafft habe, in den Zustand zu gehen, wo ich mich in der Essenz spüre. Und das hat was von Stille, weil diese Ablenkungen weg sind. Aber es muss nicht still sein. Es kann auch eine ekstatische Musik oder ein ekstatisches Liebesspiel sein. Sehr viel Bewegung haben. Aber es kommt dann alles aus der Essenz. Das ist Meditation.
Wenn du über dich selber nachdenkst, wie siehst du dich? Also, als was würdest du dich bezeichnen? Also deine Gedanken, deine Gefühle, deine Impulse, dein Leben, einfach nur Bewusstsein. Wie würdest du für dich ich bezeichnen?
Mein Weg ist es, mit dem Wort ich immer mehr meine Seele zu meinen. Also aus der Seele zu sprechen. Wenn ich sage, ich liebe dich. Oder wenn ich sage, ich habe Lust, heute diesen jenen Film zu sehen. Egal, dass es wirklich aus diesem individuellen Lichtpunkt kommt. Das ist mein Weg. Ich sage nicht, dass es immer so ist. Da ist jede Menge anderes dabei. Da ist eine Persönlichkeit, das hat sich gebildet, das ist die Psyche, das ist gewachsen durch meine Kindheit, durch meine Sozialisierung, das ist alles auch da. Und dann gibt es noch den Körper und die Lichtkörper. Und das empfinde ich als etwas, was ich mir vor der Inkarnation ausgesucht habe. Also ich sagte, die Seele, die wollte sich anziehen, die ist einkaufen gegangen und dachte so, wie mache ich das in diesem Leben so? Oh ja, Frau in Deutschland, oh schön, ja, das mache ich, Körper und Natur, Erde und super und dann samt Energiekörper und Prana und Energiekanäle und diese ganzen Empfindungen, die wir haben können, das sehe ich als Ausstattung fürs Leben. Ja, kann man sich auch sehr dran freuen. Das ist ein hohes ekstatisches Potenzial und gibt einem wahnsinnige Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Die Ausstattung, die Empfindungen, die Körperlichkeit, die Lebendigkeit auf der Erde. So. Das meine ich auch mit ich. Gehört dazu.
Angela, ich weiß nicht genau, wie alt du bist, aber ich schätze, du bist irgendwie noch jünger. Wie siehst du heute die jungen Leute, die jungen Menschen? Also zum Beispiel in den 60er Jahren, da war es ganz offensichtlich, dass die rebellisch waren. Wie siehst du heute? Gibt es viele junge Menschen, die auch spirituell orientiert sind? Oder wie siehst du das?
Genau, also ich selbst bin Mitte 30. Ich würde mir von den jungen Menschen, jetzt meine ich mal die, die noch jünger sind als ich, mehr Rebellisches wünschen. Sage ich ganz ehrlich. Also in meiner unmittelbaren Umgebung mit gleichalten Menschen, also nehme ich sehr viel auch Rebellisches wahr und sehr viel Mut und neue Wege zu gehen. Aber es ist ja auch einfach durch das Feld, das ich mir selbst kreiert habe, so. Wenn ich jetzt alle versuche anzuschauen und dann die, die jetzt von der Schule abgehen oder jetzt in die Uni gehen, ist ein bisschen Unbehagen, muss ich sagen. Ich nehme zum Beispiel wahr, dass da wurde die Uni umgestellt auf Bachelor und Master und da gibt es nach der Schule eine Jagd nach Abschlüssen, so ein bisschen, weil es sehr schwer einen Arbeitsplatz zu finden. Und damit ich einen Arbeitsplatz finde, mache ich ganz viele Abschlüsse und setze noch was drauf und noch was drauf. Die Tendenz spüre ich, das habe ich auch von Freundinnen gehört, die jetzt Praktikanten auswählen, Bewerbungsverfahren. Eine Freundin von mir hat es mal auch ganz schön beschrieben. Bis da mal jemand kommt mit Rückgrat und die sich einfach hinsetzt und sagt, hey, ich habe 2 Jahre lang eine Weltreise gemacht. Ich wollte mich einfach finden, ich wollte erst mal leben nach dem Abitur, ich wollte was rausfinden über mich und dann habe ich noch eine Sprache gelernt und dann jetzt bin ich hier und will ihr Praktikum machen. Und sie so, wow, du bist unsere Frau. So, und das würde ich mir von mehr Menschen wünschen, weil unsere Antwort auf diese Arbeitslosigkeit, die muss sein, kreativ zu werden und Frechheit zu besitzen, Mut zu haben und nicht einfach nur mitzuspielen und noch mehr zu leisten. So, das kann es nicht sein. Und da hoffe ich, dass die jungen Menschen diese Kurve kriegen und sich wirklich befreien. Ja.
Das Thema Erziehung und Schulsysteme kommt ja auch beim Forum Neues Miteinander vor. Was ist deine persönliche Meinung? Was wäre gut, was sich ändern würde, sollte im Erziehungssystem, im Bildungssystem, Bildungswesen?
Da gibt es viel. In erster Linie sollte sich ändern, dass wir die individuellen Fähigkeiten von den Schülern wirklich fördern. Das heißt, dass wir das Lernen umgestalten zu einem Experimentierfeld, zu einem Feld, in dem die Kinder, ich nenne es mal, spielen. Ist auch meine persönliche Erfahrung. Ich habe auch mal auf eine Kindergruppe aufgepasst, mit Leuten von 5 bis 12, alles dabei. Und meine Erfahrung war eben, da ist so eine Lust zu lernen. Da ist so eine Lust, sich gegenseitig zu helfen. Und die Älteren helfen den Kleinen. Und wenn das Kleine nicht zum Waschbecken reicht, dann hebt das Ältere das Kleine eben hoch. Und dann bringt man den Älteren irgendwas bei und dann laufen sie zu den Kleinen und lesen denen vor und erzählen es denen und so weiter. Und da ist so eine Energie, die ist so stark. Und die einfach zu nutzen und Felder aufzumachen, wo die sich auch gegenseitig inspirieren und wo die auch die Freiheit haben, bestimmte Themen zu wählen und zu sagen, ich mache jetzt Mathe, blockweise. Und ich gehe jetzt und auch draußen und experimentell. Und Mathe hat was mit Physik zu tun. Und dann gleich irgendwas vielleicht mal ausprobieren in der Natur und die Schwerkraft. Und egal, also die Dinge erfahrbar machen und in Zusammenhang bringen und den Kindern wesentlich mehr Entscheidungsfreiheit zu geben, was sie wann besuchen und wesentlich mehr zutrauen, was sie einander auch selbst beibringen können. Das würde ich auf jeden Fall anregen.
Ja, flexibel und mehr Freiheit und weniger Augenmerk auf Abschlüsse und Prüfungen und...
Das ist dann regelrecht eine Folge daraus. Wenn ich so vorgehe, dann habe ich es ja mit Lernen aus Freude zu tun und damit, dass die Leute freiwillig auch was bringen und auch was Kreatives. Also viel mehr Projektarbeit. Ich habe in der ganzen Schulzeit vielleicht 3-mal ein Gemeinschaftsprojekt mit Leuten gemacht. Also jetzt so, aber so funktioniert doch unser Leben, dass wir Dinge gemeinsam machen. Also nicht jeder sitzt mit einem Zettel da und beantwortet irgendwelche Fragen, sondern Projekte abgeben, gemeinsame Ergebnisse liefern. Und dann geht es auch nicht ums Bewerten von 1 bis 6 und der schafft's und der schafft's nicht. Weil was sagt denn das über uns aus? Das sagt eh nichts aus. Das sagt aus, dass der eine mit dem System nicht gut klarkam und der andere schon. So. Sondern dann das beschreiben und wertschätzen und fördern, Feedback geben. Wie kam es denn an? So, und so zu arbeiten, das ist eine völlig andere Art, das zu bewerten.
Ja, dazu gehört eben auch, dass die Kinder eben respektiert werden oder dass die Lehrer sogar die Einstellung oder die Erwachsenen haben, dass sie auch von den Kindern lernen wollen, nämlich authentisch zu sein. Wenn das so ein beiderseitiges Lernen ist, denke ich, dass es dann eben eine viel bessere Atmosphäre ist.
Wir Erwachsene haben unglaublich viel von Kindern zu lernen. Und ich glaube, wir können eigentlich keinem Menschen auf der Welt irgendwas beibringen, wenn wir nicht bereit sind, von dem auch was zu lernen. Und da gilt es, diese Arroganz loszulassen, dass man glaubt, alles besser zu wissen und die Kinder in irgendeine Schiene zu drücken, sondern zu sagen, ich fließe auch mit dem, was da kommt. Und ich lerne auch jeden Tag was dazu. Ich lerne jeden Tag was Neues. Ich kriege einen neuen Impuls. Ich kriege irgendein neues Ergebnis. So war auch die Forschung ursprünglich mal gedacht. So. Eine gegenseitige Befruchtung. Das ist eben auch von den Kindern. Und dann bringe ich das, was ich erfahren habe, das Spiel oder die Art, mit der Natur umzugehen oder die Art, wie das Kind beobachtet hat, wie aus der Raupe ein Schmetterling wurde oder das, was mir da entgegengebracht wurde, das bringe ich ein in die nächste Unterrichtsstunde, in die nächste Einheit. Ja, würde ich sagen, unbedingt. Ja.
Ich verstehe dich so, dass du ein positiver Mensch bist, dass du das Leben als Geschenk wahrnimmst, dass es schön ist, dass es viele Chancen und Herausforderungen gibt. Verstehe ich dich so richtig?
Absolut. Absolut, ja. Ich finde, ich empfinde das Leben als Geschenk. Ich weiß, Gott sei Dank aus eigener Erfahrung, dass wir zu tiefem Glück fähig sind. Und ich spüre, dass das eigentlich das ist, was uns Orientierung gibt. Nicht Ablenkung, nicht irgendwelche Freuden sammeln, so, das ist Ausweichen. Sondern so, wenn die Seele singt. Also eigentlich immer dann, wenn wir Angst in Glück verwandelt haben, dann wird es richtig tief und schön und berührend. Und wenn wir in anderen was anzünden, ineinander, oder neue Gefühlsräume aufgehen, weil wir was zusammen erschaffen haben. So auch dieses Reisen. Ich reise sehr gerne und ich sehe auch das Leben als Reise. Also wirklich immer wieder neue Räume zu erschließen, neue Felder zu spüren. Das ist so der Weg. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir diese Glücksfähigkeit in uns kultivieren, weil solange wir das nicht machen, wenn wir sagen, nein, das ist alles anstrengend und Samsara und wir müssen das einfach nur hinter uns lassen und sterben und dann sind wir endlich befreit, da ist eine Riesengefahr drin. Da ist eine Riesengefahr drin, weil dann blocken wir viele kreative Lösungen gleich am Anfang ab. Dann sagen wir, oh, wenn wir das nicht glauben, dann glauben wir an das Leid und dann glauben wir, dass alles so bleiben muss, wie es ist. Und dann reproduzieren wir das und dann bleibt es auch so. Und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, durch die Widerstände und Zweifel und Ängste durchzugehen, weil jeder hat ja einen individuellen Weg und wir können das hier nirgends abschauen, wie wir unser Leben kreieren, wie wir das gestalten. Das ist ja wie so ein Baum, der wächst, so ein Leben. Und das ist bei jedem anders. Und dann am inneren Glück orientieren. So.
Das innere Glück heißt es, das ist das Glück, was bedingungslos ist, also was einfach da ist, wo es keinen Grund für geben muss.
Das beides, würde ich sagen. Also ich kenne dieses grundlose Glück. Das ist einfach da, wenn wir in der Natur sind zum Beispiel. Das ist das, was ich vorhin mit Meditation beschrieben habe. Aber ich war ja bei Glück als Weg, also so wie Liebe als Weg, eben würde ich auch sagen Glück als Weg. Und das Glück darf auch bunt sein. Also das heißt, es darf dann auch kreierte Erfahrungsräume dafür geben. Es darf einfach auch entstehen, weil wir eine neue Lebensgemeinschaft gegründet haben und zusammen feiern. Oder weil wir uns lieben, oder weil wir Musik machen. Oder weil wir töpfern, wie die Tantriker in Indien, oder tanzen. Und dann ist es zwar von innen heraus, das grundlose Glück, das ist dann da, weil es freigeschaufelt ist von dem ganzen Unsinn, aber es hat auch eine Form. Also mein Leben ist ziemlich bunt. So. Das Licht ist weiß, aber der Regenbogen ist bunt. Und das Glück ist auch bunt. Und diese Formen, die sind schon wert, dass man sie kultiviert. Ja, doch.
Auf deiner Webseite steht, ich liebe und respektiere mich selbst. Also Liebe ist ein ganz entscheidender Punkt für dich. Kann man Liebe in Worte ausdrücken? Was ist das? Oder hat das eh keinen Zweck?
Da halte ich es wie die Poeten. Nein, ausdrücken kann man es nicht in Worten. Aber es hat einen Zweck, wenn man es trotzdem macht, weil dann entsteht Kunst. Man kann Teile davon ausdrücken, Spektralfarben, Spiegelungen. Also ich kann die Liebe jeden Tag neu ausdrücken. Ich kann sagen, wie sich in meinem Körper anfühlt. Ich kann sagen, ich fühle mich wach, ich fühle mich inspiriert, ich fühle mich beschenkt von dir, ich fühle mich elektrisiert, ich habe plötzlich wieder Vertrauen, mir ist ganz warm. Das sind alles Ausdrücke von Liebe. Also ja, man kann es ausdrücken, aber nie vollständig. Ja, was ich noch sagen will zur Liebe, ist, dass alle Lebensbereiche mit allem zusammenhängen. Das heißt, also, was ich gerne vermitteln will in Seminaren, ist, dass die Liebe, die Beziehung und die Berufung und das Berufsleben, das läuft nicht getrennt voneinander ab als Bereiche, die wir wo wir funktionieren oder die wir glücklich erleben oder so, sondern es beeinflusst sich komplett gegenseitig. Das heißt, wir können in jedem Lebensbereich alle Antworten finden, die wir brauchen. So wie wir die auch in der Stille in der Meditation finden können. können wir die auch finden in der Liebe, in der Partnerschaft? Und können die auch finden, indem wir kreativ sind, indem wir auf neue Art zusammenarbeiten? Und da geht es darum, sich auf neue Art einander zu zeigen und auf völlig neue Art in Kontakt zu gehen, völlig neue Wege der Kommunikation zu lernen und des Vertrauens in die eigenen Empfindungen. Genau, das übertragen wir auf alle Lebensbereiche. Tja. Soweit von mir, wenn noch Fragen sind, gerne.
Erlebst du das praktisch so, was du jetzt gesagt hast? Und kannst du ein Beispiel geben?
Ja, das erlebe ich praktisch so. Ich erlebe, dass meine Liebe zu meinem Liebsten meine berufliche Tätigkeit total inspiriert. Und ich erlebe umgekehrt, dass meine beruflichen Aktionen mir neue Impulse geben für mich selbst und für meine Art zu lieben. Das erlebe ich ständig. Und früher habe ich versucht, diese Bereiche zu trennen und gedacht, dass es dann irgendwie, habe ich das dann unter Kontrolle oder so. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, nein, es gehört alles zusammen, ich kann es eh nicht kontrollieren. Es ist ein einziger großer, fetter Fluss, der da den Berg runterkommt. Und wenn ich es loslasse und eintauche, dann befruchtet sich das alles gegenseitig und dann macht das richtig Freude. Und dann bin ich auch immer der gleiche Mensch, dann bin ich authentisch, dann bin ich selbst Liebe, weil ich einfach mich mit dem allen verbunden fühle. Weil es keine Schubladen und Rollen mehr in meinem Leben gibt, sondern weil ich einfach aus mir selbst heraus in Kontakt gehe mit allem um mich herum. Ja.
Ja, Angela Ma, ich danke dir. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank.
Danke, lieber Setu, für die schönen Fragen. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, das Gespräch. Danke. Okay.